Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde einen schönen guten Morgen. Als es am Ende um Pflaumenmus aus dem eigenen Garten ging, da waren sie sich einig. Doch bis dahin wurden die großen Unterschiede sichtbar zwischen dem britischen Premierminister Johnson und Oppositionsführer Corbyn. Über das erste Fernsehduell der beiden vor der anstehenden Neuwahl in Großbritannien berichten wir gleich. Außerdem in dieser Sendung Eindrücke aus Bihać in Bosnien, wo Flüchtlinge unter erbärmlichen Bedingungen hausen, und aus Estlands Hauptstadt Tallinn, wo Demonstranten hartnäckig gegen die neue Regierung auf die Straße gehen. Drei Wochen vor der Neuwahl in Großbritannien sehen Premierminister Boris Johnson und seine konservative Partei wie der sichere Sieger aus. Gewonnen haben sie aber noch lange nicht. Mit der von ihm forcierten Neuwahl will Johnson im Parlament eine klare Mehrheit erreichen für seinen Kurs, unter anderem beim Brexit. Aber mit der gleichen Strategie hat es vor zwei Jahren seine Vorgängerin Theresa May versucht und ist damit gescheitert. Johnson dürfte also gewarnt sein, unter anderem vor Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Der Chef der Labour Party hat sich vor der jetzigen Wahl zwar in ein Umfragetal manövriert, kann als absehbarer Verlierer aber eigentlich nur noch gewinnen, ähnlich wie bei den Neuwahlen 2017. Gestern Abend gab es das erste von zwei TV-Duellen zwischen Corbyn und Johnson, und Friedbert Meurer hat es sich angeschaut.
Good evening. In just over three weeks we'll be voting in what many think is the most important general election.
Die Moderatorin spricht von den wichtigsten Wahlen, die wir jemals erleben werden. Das Publikum ist proportional aufgeteilt nach Wählern der verschiedenen Parteien. Aber ganz altmodisch dürfen die beiden Kandidaten zunächst ein Eingangsstatement abgeben.
We will build a fairer Britain.
Wir wollen ein gerechtes Großbritannien, verspricht Labour-Chef Jeremy Corbyn. Soziale Gerechtigkeit steht bei ihm wie vor zwei Jahren bei den Neuwahlen ganz oben. Der Brexit dagegen erst am Ende seiner Liste.
It's failed on the economy, on the climate crisis, the National Health Service. And on Brexit.
Wirtschaft, Klimakrise, das Gesundheitssystem und dann erst kommt für Corbyn der Brexit. Für Premierminister Boris Johnson ist das erwartungsgemäß anders. Zwar hat er das Land nicht wie versprochen zum 31. Oktober aus der EU führen können, aber Johnson preist sich damit an, dass er einen neuen Vertrag mit der EU erreicht hat.
Whether you voted for leave or remain, people want to get Brexit done.
Ob sie beim Referendum für oder gegen die EU gestimmt haben, die Menschen wollen endlich, dass der Brexit umgesetzt wird. Wir haben einen Vertrag, mit dem können wir sofort loslegen.
We have a deal that is ready to go.
Sein Brexit sei ofenfertig, wird Johnson immer wieder sagen. Also einfach aufbacken, während es bei Jeremy Corbyn viel länger dauern würde. Das ganze kommende Jahr. Corbyn befindet sich beim Brexit erkennbar in der Defensive.
We will within three months negotiate a credible leave option.
Wir würden mit der EU binnen drei Monaten einen neuen, glaubwürdigen Vertrag ausarbeiten. Innerhalb von sechs Monaten wird dieser Vertrag dann einer Volksabstimmung vorgelegt. Dann stimmen die Menschen darüber ab, ob sie für diesen Vertrag sind oder für die Mitgliedschaft in der EU. Aber die Achillesferse des Labour-Vorsitzenden wird sichtbar. Wie stimmt er denn dann selbst beim zweiten Referendum ab? Keine Antwort. Das Publikum beginnt zu murren, aber auch weil Boris Johnson noch x-mal darauf herumreitet. Corbyn wirkt angespannter als Johnson, doch gelegentlich gelingen ihm durchaus schlagfertige Antworten. Zum Beispiel, als der Premierminister ihm vorwirft, Corbyn werde sich von Nicola Sturgeon, der schottischen ersten Ministerin, erpressen lassen. Ihr Preis für eine Koalition sei doch die Zusage Labours für ein neues Unabhängigkeitsreferendum in Schottland. Eine chaotische Koalition werde das werden, höhnt Johnson.
The price of Nicola Sturgeon's support for the chaotic coalition that he would comprise in the second referendum.
Okay, thank you. Let's allow him to respond. Can you rule it out?
We've witnessed 9 years of chaotic coalitions already.
Wir haben schon seit 9 Jahren eine chaotische Koalitionsregierung, dreht Corbyn den Spieß um. In seinem Element ist der Labour-Chef dann beim NHS, dem staatlichen Gesundheitssystem. Genüsslich zückt er ein Dokument aus der Tasche, das angeblich beweist, Johnson will den NHS von US-Konzernen teilprivatisieren lassen.
A document here of US-UK negotiation. You're going to sell our National Health Service out to the United States.
Sie verkaufen unser nationales Gesundheitswesen an die USA. Es ist eine Hauptangriffslinie von Labour. Die Konservativen wollen den Brexit, um die Märkte gefügig für US-Konzerne zu machen, besonders beim NHS. Johnson dementiert.
This is an absolute invention. It is completely untrue.
Das ist eine Erfindung und völlig falsch. Johnson listet stattdessen auf, wie viel Geld er für die Gesundheit ausgeben will. Johnson hat gerade vor wenigen Tagen angekündigt, deswegen darauf zu verzichten, die Unternehmenssteuern zu senken. Eine Stunde lang beharken sich die beiden Parteichefs. Selten sprechen sie sich direkt an. Man spürt geradezu physisch, wie groß die gegenseitige Abneigung ist. Das Publikum will am Ende aber etwas Versöhnliches hören. Beide Seiten sollen aufeinander zugehen, Gräben zuschütten. Ein junger Mann fragt, was die beiden sich gerne gegenseitig zu Weihnachten schenken würden.
So what I would probably leave under the tree for him would be a Christmas Carol by Charles Dickens. And he could...
Ich würde ihm die Weihnachtserzählung von Charles Dickens unter den Weihnachtsbaum legen. Dann weiß er, wie schlimm Scrooge war. Der geizige Held der Geschichte, der sich am Ende bessert. Das ist nicht wirklich eine versöhnliche Botschaft. Aber auch Johnson will Corbyn eher noch einmal eins auswischen.
I would probably leave a copy of my brilliant Brexit deal.
Ich schenke ihm eine Ausgabe meines brillanten Brexit-Vertrags. Das Publikum johlt, die Moderatorin aber besteht auf einem unpolitischen Geschenk. Und da finden die beiden Hobbygärtner dann doch zusammen. Pflaumenmus, das will Johnson Corbyn schenken.
Mr. Corbyn shares my love of plants and trees. I think maybe some damson jam.
Lovely.
Damson jam.
Okay, gentlemen, thank you.
Pflaumenmus. Eine Blitzumfrage nach dem TV-Duell hat ergeben, dass es offenbar keinen klaren Sieger gab. 51% der Zuschauerinnen und Zuschauer fanden Johnson überzeugender, 49% Corbyn. Das zweite und letzte TV-Duell der beiden ist am 6. Dezember. An den Außengrenzen unseres Kontinentes gibt es einige Orte, an denen sich die Herausforderungen und Versäumnisse europäischer Asylpolitik besonders zeigen und auch die Auswegslosigkeit vieler geflüchteter Menschen. Ceuta zum Beispiel. Vor wenigen Tagen ist ein Transporter mit afrikanischen Migranten einfach durch den Zaun der spanischen Exklave gerast, um irgendwie auf europäischen Boden zu gelangen. Anderes Beispiel, die Inseln in der griechischen Ägäis, wo die Behörden nicht mit der Bearbeitung von Asylanträgen hinterherkommen. Und dann ist da auch noch die Region rund um Bihać in Bosnien. Dort kommen täglich neue Geflüchtete an, was mittlerweile zu Protesten der einheimischen Bevölkerung führt. Die Schließung überfüllter und teilweise total verkommener Unterkünfte steht im Raum. Aber wohin mit den Menschen? Aus Bihać berichtet Clemens Fehrenkotte.
Dicht an dicht stehen rund 30 Männer im Vorraum der kleinen Ambulanz für das Flüchtlingslager Vučak. Zwei Heizkörper wärmen die überfüllte Wartestube, bevor sie einzeln ins kärglich eingerichtete Behandlungszimmer hereingerufen werden.
How old are you? 23.
Krankenpfleger Arman und Dr. Sinanovic tragen weiße Ganzkörperschutzanzüge und hygienische Gesichtsmasken vor Mund und Nase, fragen nach Name, Alter, Herkunftsland und Beschwerden.
Yes, I have
bodies.
Yes, I have it.
Zu Fuß kommen täglich zwischen 20 bis 50 Migranten aus dem nahegelegenen Camp Vučak, das auf einer ehemaligen Müllhalde liegt und seit Juli als Notquartier von der Stadt Bihać für männliche Flüchtlinge und Migranten provisorisch eingerichtet worden ist. Es gibt dort keine Strom- und Wasseranschlüsse, Zelte auf nacktem Boden, ein paar Toiletten und Duschcontainer, zweimal am Tag Essen vom Roten Kreuz Bihać. Für 700, 800, manchmal auch mehr Flüchtlinge und Migranten. Dr. Sinanovic, ein junger Arzt aus dem städtischen Krankenhaus Bihać, macht hier zweimal in der Woche Dienst. An allen Wochentagen sind Freiwillige von Ärzte ohne Grenzen in der Ambulanz tätig. Über den Zustand seiner Patienten sagt der Mediziner: Meistens handelt es sich um Krankheiten, die davon herrühren, dass zu viele Menschen auf einem zu kleinen Platz sind und es eingeschränkte Hygienebedingungen gibt. Das ist alles gut für solche Krankheiten.
One tablet a day, okay?
One tablet put.
Drink.
Drink.
One tablet daily.
Der Kanton Unasana im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas, in dem die Städte Bihać und Velika Kladuša liegen, ist der geografische Anziehungspunkt für Flüchtlinge und Migranten, die über Kroatien weiter in die westlichen EU-Länder wollen. Von hier ist es nicht mehr weit zur Grenze. Seit Jahresbeginn seien 43.000 Migranten im Landkreis registriert worden, gab der Innenminister des Kantons Unasana dieser Tage bekannt. Für die Gesundheitsministerin des Kantons Unasana, Jermina Cemalovic, steht fest:
Sada, da vam kažem sljedeće.
Was Vučak angeht, das werden Sie selber sehen. Dort ist die epidemiologische Lage überhaupt nicht gut. Die hygienischen und sanitären Bedingungen sind unter dem Minimum.
Hygiensko-sanitarni uslovi su doista ispod minimuma.
Auf ihrem Schreibtisch hat die studierte Ärztin einen roten dicken Schnellordner liegen. Mit Kuli steht in großen Druckbuchstaben dort Migranti. Jede Woche erhält sie Zahlen von ihrer Gesundheitsbehörde über ansteckende Krankheitsfälle von Flüchtlingen und Migranten sowie die Zahlen derjenigen Menschen, die in den beiden großen Flüchtlingslagern ihres Landkreises, Bira in Bihać und Miral im 50 Kilometer nördlich gelegenen Velika Kladuša, untergebracht sind, sowie in Vučak. In Bira, Miral und Vučak sind 80-85% der Menschen aus Pakistan und Afghanistan. Da handelt es sich um Wirtschaftsflüchtlinge. Am letzten Wochenende in Bihać. Demonstranten stehen vor dem Gebäude der International Organization for Migration, IOM, und rufen: Schließt Bira zu und wir wollen unsere Stadt zurück. Mit dem Flüchtlingslager Bira, das mit 1.800 Menschen überbelegt sei, und mit Vučak, das ca. 800 Migranten beherberge, sei es einfach viel zu viel für die Bewohner, sagt dieser ältere Mann. Ich bin hier geboren und lebe hier mein ganzes Leben schon. Hier gibt es keine Sicherheit mehr. Man kann sich nicht mehr ruhig auf eine Bank hinsetzen. Die Eltern können ihre Kinder nicht allein in die Schule gehen lassen. Ich habe schon erwachsene Kinder, aber ich sehe immer, dass die Eltern ihre Kinder aus der Schule abholen, weil sie Angst haben. Was soll ich sagen? Ich war selber Flüchtling in Deutschland. Wir waren in einer wesentlich besseren Situation, aber trotzdem hatten wir es schwer. Also ich kann mit Ihnen nur Mitleid haben.
Aus Bihać Eindrücke von Clemens Fehrenkotte. Nur noch der harte Kern ist übrig in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Dort protestieren einmal wöchentlich Bürgerinnen und Bürger gegen die neue Regierung des Landes in Nordosteuropa. Dort hat im Frühjahr die liberale Reformpartei die Parlamentswahlen gewonnen, doch die Regierung bilden andere. Eine Dreierkoalition, zu der die rechtskonservative Partei ECRE gehört. Sie ist zum ersten Mal Teil der Regierung. Seit Beginn dieser Koalition gibt es Proteste in Estland. Empörte Bürger sprechen von einem Bündnis mit Nazis. Doch die Demonstrationen, sie sind im Laufe der Monate kleiner geworden. Übrig geblieben ist der harte Kern. Und den hat Frederik Rother auf seiner Reportagereise durch Estland getroffen.
Jeden Donnerstag ist Demo-Tag. Pünktlich um 11.30 Uhr haben sich 11 Menschen versammelt. Hier in der historischen Altstadt von Tallinn, vor dem Sitz der estnischen Regierung. Gegen diese protestieren sie. Während die bunt gemischte Truppe ihre selbst gebastelten Pappschilder mit den Parolen auspackt, wird klar, dass es eine ruhige Veranstaltung wird. Im Sommer wären sie noch lauter zu hören gewesen, erzählen zwei der Frauen. Sie hätten gerufen und skandiert: Juri, tritt zurück, Schande. Jetzt komme es immer ein wenig darauf an, wie frustrierend die politische Woche verlaufen sei. Der Unmut über die Regierung ist so groß, dass diese Esten und Estinnen seit Mitte März regelmäßig protestieren. Damals hatte noch Premierminister Juri Ratas beschlossen, mit der rechtskonservativen ECRE-Partei Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, entgegen früherer Versprechen. Wenig später stand die neue Regierung mit ECRE, einer weiteren konservativen Partei, und Ratas als Premier. Das hat Estland in Aufruhr versetzt und auch den 34 Jahre alten Sim Tuisk mobilisiert.
Auf meinem Schild steht, dass ich nicht in Ungarn oder Polen leben möchte. Ich möchte in Estland leben.
Sim Tuisk hat Sorge, dass man auch in Estland, dem digitalen Vorzeigestaat, bald über weniger Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz oder politische Willkür diskutiert. Der Versuch des ECRE-Innenministers, über seine Kompetenzen hinweg den Polizeichef zu feuern, nähere solche Befürchtungen. Deswegen ist Sim Tuisk seit 5 Monaten dabei, jeden Donnerstag.
Wenn wir mal nicht kommen, könnte die Regierung das für sich nutzen und sagen, dass sie von den meisten Menschen akzeptiert wird. Das heißt, wir müssen weitermachen. Es geht vor allem um die Moral. Und manche Minister kriegt man damit auch mal.
Die müssen nämlich, wenn sie hier in der Altstadt Richtung Regierungssitz laufen, an dem Spalier vorbei, das die Demonstranten mit ihren Pappschildern gebildet haben. Manchmal werden die Politiker wütend oder fangen eine Diskussion an, erzählt Sim Tuisk. Vor dem Steenbockhaus, wie der Regierungssitz aus dem 18. Jahrhundert genannt wird, ist einiges los. Immer wieder werden Minister hergefahren oder abgeholt. Jeden Donnerstag ist Kabinettssitzung. Finanzminister Martin Helme ist eben in seinen Dienstwagen gestiegen. Die Demonstranten hat er keines Blickes gewürdigt. Helme ist Sohn des ECRE-Parteichefs und einer der umstrittensten Regierungspolitiker. Der 47 Jahre alte Jonas hält eine der wenigen englischsprachigen Parolen hoch. Ein britisches Propagandalied aus dem Zweiten Weltkrieg. Titel: Hitler hat nur ein Ei. Jonas meint, man brauche keine Eier, keinen Mut, um Nazi zu sein.
Sie sind gegen Minderheiten, gegen Migranten. Sie loben Hitler. Das passiert alles und es braucht nicht viel, um festzustellen, ob das Nazis sind oder nicht. Sie bestreiten das natürlich. Aber es gibt einen Europaparlamentarier von ECRE, der im Sommer davon sprach, dass wir die, Zitat, Endlösung brauchen.
Nicht ganz. Jack Madison, der ECRE-Politiker, hatte auf Facebook von der endgültigen Lösung gesprochen, mit der man syrischen Flüchtlingen begegnen müsse, die in Europa Gesetze brechen. Mit Nazi-Ideologie habe das nichts zu tun, beschwichtigte der Politiker, als er für die Formulierung in die Kritik geriet. Für Jonas ist die Sache trotzdem klar.
Diese Regierung ist das Schlimmste, was Estland passiert ist, seit wir unsere Unabhängigkeit wiedererlangt haben.
18% ECRE-Wähler sehen das wohl anders. Und auch die Front der Demonstranten gegen die rechtskonservative Regierungsbeteiligung bröckelt. Im Frühjahr waren sie teilweise mehrere hundert. Inzwischen kommen nur noch wenige. Maya Lisa gehört zu denen, die weitermachen wollen. Die 38-Jährige ist fast von Anfang an dabei. Sie meint, die negative Politik der Regierung sei bereits spürbar.
Es ist ein Problem eines kleinen Landes.
Das Problem ist, dass wir ein kleines Land sind. Wenn man zum Beispiel im öffentlichen Dienst arbeitet, kann man nicht einfach kündigen und sich einen anderen Job suchen. Ich glaube, oft ist es, wie Timothy Snyder sagt, die Menschen verbiegen sich im Vorfeld, um ihre Jobs oder was auch immer zu behalten. Hier geht es um Selbstzensur.
Sichtbar sei das etwa beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Von 40 Protesttagen wären die Journalisten nur ein paar Mal da gewesen. Einmal hätten sie sogar mit alten Bildern suggeriert, dass es keine Demonstration gab. Zeigt ihr Auftreten Wirkung? Maya Lisa meint, ja. Sie erzählt, dass sich der Chefredakteur der größten Tageszeitung, der auch Cousin des ECRE-Finanzministers ist, erst durch den Druck der Demonstranten öffentlich als ECRE-Unterstützer geoutet habe. Der Journalist wurde inzwischen von seiner Redaktion zum Rücktritt gezwungen. Die Demo endet so schnell, wie sie anfing. Nach einer Stunde Reden und Warten in der Novemberkälte packt die Gruppe ihre Protestschilder wieder ein.
Und morgen im nächsten Teil berichtet Frederik Rother dann, wie sich ECRE gegen die russischsprachige Minderheit in Estland positioniert. Das war Europa heute für heute. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Tag noch.